Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben uns gerade erinnert mit Alexander, wann es das letzte Mal war, dass ich hier war. Und es muss vor 7 Jahren gewesen sein, ungefähr. Ja, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Bestelle herzliche Grüße aus Köln von der Evangelischen Freikirche in Köln, wo ich dann auch dienen darf seit mehreren Jahren, seit über 30 Jahren. Zeit läuft so schnell, als einer der Pastoren, genau. Ja, wir wollen heute und morgen, wir wollen in die Offenbarung hineinschauen, und zwar in die sogenannten Sendschreiben. Man könnte auch sagen, es sind Briefe aus dem Himmel, 7 Briefe aus dem Himmel, und die Jesus Christus selbst diktiert dem Apostel Johannes, für 7 ganz konkrete Gemeinden. Die Offenbarung, das wissen wir, ist das letzte Buch der Bibel. Und dieses Buch beantwortet uns die letzten Fragen, die letzten offenen Fragen, die wir haben, die auch die Menschheit insgesamt hat. Was erwartet die Menschheit in der Zukunft? Und ich denke, diese Frage ist heute sehr aktuell, vielleicht aktueller als jemals zuvor. Wie wird die Geschichte dieser Welt zu Ende gehen? Und wie ist der Himmel? Diese Fragen beantwortet uns dieses Buch. Aber man muss sagen, dass dieses Buch, die Offenbarung, sich nicht an die gesamte Menschheit richtet. Nicht an die gesamte Menschheit. Es ist die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus exklusiv für die Gemeinde, für die Gläubigen, für die Christen. Es ist also ein Buch für die Gläubigen. Ein Insiderbuch, so kann man sagen. Zunächst sagt der Herr dem Johannes, er soll die Offenbarung 7-mal kopieren. Das bedeutete damals 7-mal von Hand neu abschreiben und an 7 Gemeinden verschicken. Es sind 7 Gemeinden, die damals in der Zeit existiert haben, gegen Ende des ersten christlichen Jahrhunderts in der Provinz Asia im Römischen Reich. Das ist die heutige westliche Türkei. Und diese Gemeinden stehen da repräsentativ für alle Ortsgemeinden aller Zeiten. Aber zunächst einmal erhält jede dieser 7 Gemeinden einen individuellen Brief von Jesus Christus persönlich aus dem Himmel. Jesus selbst diktiert also dem Apostel diese Briefe und Johannes sendet sie dann an diese 7 Gemeinden. Es ist schon ein besonderes, ein einzigartiges Erlebnis, muss es gewesen sein, dass eine Gemeinde am Ort, eine konkrete Ortsgemeinde, einen persönlichen Brief aus dem Himmel von Jesus Christus persönlich erhält. Lasst uns einfach mal das erste Sendschreiben lesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Nun stellt euch einmal vor, Ihr sitzt in der Gemeinde in Coesfeld an einem Sonntag und ihr bekommt einen Brief von Jesus persönlich und er wird euch vorgelesen. Es ist kaum vorzustellen, was in der Gemeinde los war in Ephesus, als sie da saßen an einem Sonntag vermutlich und ihnen dieser Brief überreicht wurde und sie den Brief vorgelesen bekommen haben. Ephesus war eine große und eine reiche Küstenstadt in der römischen Provinz Asien im ersten christlichen Jahrhundert. Und Pergamon war zwar die offizielle Hauptstadt, aber Ephesus war bei weitem die größte Stadt in dieser Provinz. Und nach Meinung der Geschichtsforscher lebten dort mindestens 200.000 Menschen zu der damaligen Zeit in Ephesus. Und Ephesus hatte einen großen Hafen und deswegen auch sehr viele Durchreisende auf dem Weg nach Rom. Ephesus war eine reiche Handelsstadt und wurde auch der Marktplatz Asiens genannt. Es gab und gibt sehr umfangreiche Ausgrabungen, archäologische Ausgrabungen in Ephesus. Und wenn man dort ist, ist man auch heute noch beeindruckt von der Größe dieser Stadt. Das ist also ein Bild aus der heutigen Zeit. Ist jemand von euch mal dort gewesen? Ja, doch, einige von euch waren dort. Genau, haben es gesehen. Ich war auch zweimal dort gewesen. Dies ist also eine der zentralen Straßen, auf denen vermutlich noch der Apostel Paulus, Johannes und auch Timotheus gegangen sind. Hier sehen wir ein Amphitheater, das Amphitheater der Stadt, in dem damals diese aufgebrachte Menge, die gegen Paulus aufgehetzt wurde, 2 Stunden lang geschrien hat: Groß ist die Diana der Epheser. Der größte Stolz der Epheser, das war eben der Tempel der Göttin Artemis. Und auf Lateinisch wurde sie eben Diana genannt. Griechisch Artemis, Lateinisch Diana. Dieser Tempel galt als eines der 7 Weltwunder der Antike. Dies ist nur ein Modell dieses Tempels in dem Miniaturenpark in Istanbul. Der Tempel der Diana war 130 Meter lang, 70 Meter breit und er hatte 127 Säulen, die 18 Meter hoch waren. Ephesus war also ein Zentrum des Heidentums und ein Zentrum des Götzendienstes. Aber ausgerechnet in dieser Stadt gab es eine blühende, eine große, eine lebendige und starke christliche Gemeinde. Über keine andere der 7 Gemeinden wissen wir so viel wie über die Gemeinde Ephesus. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und er hat sich in dieser Stadt 3 Jahre lang aufgehalten, länger als in jeder anderen Stadt. Er hatte eine große Nähe und eine große Verbundenheit zu den Ältesten von Ephesus und das lesen wir aus seinem bewegenden Abschied von diesen Ältesten in der Apostelgeschichte in Kapitel 20. Dort verabschiedet sich Paulus von diesen Ältesten, er ruft sie zu sich, sie kommen, sie weinen gemeinsam und verabschieden sich für immer. Sie werden ihn nicht mehr sehen. Timotheus war vermutlich als Nachfolger von Paulus der leitende Pastor dieser Gemeinde in Ephesus. Hier dienten und wirkten auch Apollos und seine Ehefrau und das Ehepaar Aquila und Priscilla. Und in den späteren Jahren des ersten Jahrhunderts war der Apostel Johannes einer der leitenden Männer dieser Gemeinde in Ephesus. Wahrscheinlich wurde Johannes von hier aus, von Ephesus, auf Patmos verbannt. Von dort schreibt er jetzt die Offenbarung. Nun, der Brief an jede Gemeinde beginnt mit der Vorstellung des Absenders. So war das damals üblich. Der Absender stellt sich vor und der Herr stellt sich hier vor. Jeder Gemeinde stellt Jesus sich gesondert vor und der Gemeinde in Ephesus stellt Jesus sich so vor und sagt, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Nun, was die Sterne in der Hand des Herrn sind und was die 7 Leuchter sind, wird uns erklärt in Kapitel 1, Vers 20. Habe ich jetzt hier nicht drauf. Kapitel 1, Vers 20, dort heißt es, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dieses. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Nun, die meisten Ausleger sind sich einig, dass die Engel der 7 Gemeinden nicht himmlische Boten sind, nicht himmlische Engel sind. Das griechische Wort Angelos, das wir mit Engel oft übersetzen, hat eigentlich 2 Bedeutungen. Es kann Engel bedeuten, aber viel häufiger bedeutet es einfach Bote, ein Abgesandter, ein Bote. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Boten in der Hand des Herrn, dass diese Boten die Ältesten oder die Pastoren der Gemeinde sind, an die diese Briefe gerichtet sind. Sie sind die Boten Gottes, sie sind die Boten des Herrn, Jesus Christus, durch die er seine Gemeinde lehrt und unterweist, leitet und führt. Jesus sagt also mit diesem Bild, er hält diese Boten, also vermutlich die Pastoren, die Leiter der Gemeinden, in seiner Hand. Das heißt zweierlei. Zum einen, er beobachtet sie ganz genau, was sie tun. Und sie müssen ihm Rechenschaft abgeben. Sie tragen Verantwortung vor dem Herrn für ihr Werk. Aber er hält sie in seiner Hand und das bedeutet auch, er bewahrt sie und er schützt sie in seiner Hand. Und zweitens sagt Jesus, er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Jede Gemeinde wird dargestellt durch einen Leuchter. Nun, das bedeutet, dass Jesus mit seiner Gemeinde und in seiner Gemeinde lebt. Ein wunderschönes Bild, eine wunderbare Wahrheit. Christus ist anwesend. Er ist immer vor Ort. Er ist immer da. Er ist immer involviert in seine Gemeinde und er ist immer informiert über alles. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Dies ist die geistliche Realität, in der wir leben. Wir vergessen sie manchmal. Jesus ist da, mitten in seiner Gemeinde. Der Leuchter ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde, denn Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir tatsächlich. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Durch Gottes Kraft, durch Gottes Geist sollen wir und sind wir ein Licht in dieser Welt. Jesus ist in unserer Mitte und alles in seiner Gemeinde interessiert ihn und hat Bedeutung für ihn. Ihm entgeht nichts und das ist alles wichtig für ihn. Schaut, Jesus Christus wandelt nicht mitten unter den Vereinten Nationen. In der UNO, das sagt er nicht. Er wandelt auch nicht mitten unter den Parlamenten dieser Welt. In Brüssel, in Berlin oder sonst irgendwo. Er ist auch nicht mitten unter den Redaktionen der Medienkonzerne unserer Welt. Oder in der Mitte der Internetplattformen. Nein, er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Nun, bekennt Jesus und lobt die Gemeinde für ihr Potenzial. Er erwähnt alles Lobenswerte und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Die Gemeinde Ephesus, von außen betrachtet, ist eine perfekte Gemeinde. Ganz sicher war diese Gemeinde ein Vorbild für viele andere Gemeinden. Es geschieht sehr viel Arbeit in und durch diese Gemeinde. Die Gemeindemitglieder sind aktiv. Sie setzen ihre Gaben im Dienst für den Herrn ein. Und Jesus lobt sie dafür. Jesus sagt nicht, du bist passiv, du schläfst oder du bist gleichgültig. Nein, er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und du hast Geduld und hast du meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Unter schwierigen Umständen offensichtlich, unter Druck und mitten in einer heidnischen, götzendienerischen Stadt erfüllt diese Gemeinde ihren Auftrag und ist ein Vorbild, auch für uns heute. Und Jesus lobt sie dafür. Jesus stellt also dieser Gemeinde ein gutes Dienstzeugnis aus. Er gibt ihr seine göttliche Anerkennung. Die Gemeinde hat gute Werke vorzuweisen. Sie schreckt nicht vor Arbeit zurück, vor Mühe zurück. Sie ist fleißig im Dienst und sie hat Geduld, sie hat einen langen Atem. Sie macht das wahrscheinlich über Jahre oder Jahrzehnte. Ich kenne deine Werke. Was für ein erstaunlicher Ausdruck unseres Herrn. Er kennt unsere Werke, liebe Geschwister. Das gilt auch für euch, für eure Gemeinde, für unsere Gemeinde, für mich und für dich. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Er beobachtet dich und mich in der Gemeinde, Jesus. Er kennt deinen langjährigen treuen Dienst, wenn du ihn in der Gemeinde ausführst. Vielleicht in der Kinderarbeit oder in der Küche oder beim Krankenbesuchsdienst oder im Singeteam oder beim Putzen oder bei deinem großzügigen Spenden. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Nichts in der Gemeinde entgeht unserem Herrn Jesus. Nichts ist zu klein oder zu unwichtig für ihn. Jesus sagt, ich weiß, du hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden, hast nicht aufgegeben. Aber die Gemeinde in Ephesus ist nicht nur fleißig und unermüdlich im Dienst, sie ist auch noch wachsam und bibeltreu. Und auch das, liebe Geschwister, ist nicht selbstverständlich. Damals nicht und heute nicht. Dass wir Christen wachsam und bibeltreu sind. Und Jesus lobt die Gemeinde für ihre Bibeltreue. Diese Gemeinde kennt also die Lehre des Evangeliums und sie verteidigt die Reinheit dieser Lehre. Jesus lobt sie für die Bibeltreue und sagt, ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Offensichtlich gab es Lehrer, gab es Prediger in der damaligen Zeit, auch in Ephesus, die vermutlich von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind und den Anspruch erhoben haben, Apostel des Herrn Jesus zu sein. Aber in Ephesus gab es Menschen, gab es Lehrer mit der Gabe der Geisterunterscheidung. Die Hirten und die Lehrer der Gemeinde haben sich offensichtlich mit diesen falschen Predigern, mit diesen falschen Aposteln auseinandergesetzt. Sie haben diese Auseinandersetzung nicht gescheut. Und sie haben sie entlarvt, bloßgestellt als Lügner, als Irrlehrer, als falsche Lehrer. Nun, an solchen Lehrern mangelt es der Gemeinde Jesu heute in unserer Zeit. Es gibt nur wenige Prediger, Pastoren, die diese Auseinandersetzung mit den falschen Lehrern heute nicht scheuen. Dazu gehören Mut, Entschlossenheit und eine tiefe, eine unerschütterliche Liebe zur Wahrheit. In Vers 6 kommt noch ein Lob hinzu, das die Bibeltreue dieser Gemeinde noch einmal unterstreicht. Dort heißt es in Vers 6, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wir haben heute nicht die Zeit, auf die Lehre der Nikolaiten einzugehen. Vermutlich war es ein gewisser Nikolaus, der diese Gruppe anführte, der falschen Lehrer, und er hatte seine Anhänger. Und diese Lehre kommt noch zweimal vor im Sendschreiben an Pergamon und an Thyatira. Also diese Gemeinde ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild und wird von dem Herrn Jesus gelobt. Aber diese Gemeinde hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Liebesdefizit. Nachdem der Herr also die Lobensworte an sie gerichtet hat, das Nachahmenswerte hervorgehoben hat, erwähnt er jetzt ihren Mangel und sagt: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nun, die Hände dieser Gemeinde, der Mund dieser Gemeinde, der Verstand dieser Christen sind bei Christus. Aber offensichtlich ihr Herz nicht mehr ganz. Das Herz ist nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn. Und das ist nicht zufällig geschehen. Sie haben die erste Liebe nicht verloren. Sie haben sie verlassen. Christus bemängelt dieses Defizit in der Gemeinde Ephesus, ein Defizit der Liebe. Nun, fast jedes Defizit, jeder Mangel in der Gemeinde ist immer schlecht, ist beklagenswert und kann zu einer großen geistlichen Gefahr werden. Aber eine ganz besondere Gefahr ist ein Defizit an Liebe. Kein Defizit, kein Mangel ist so gefährlich wie ein Liebesmangel. Liebe ist ja das zentrale Wesensmerkmal einer Gemeinde, liebe Geschwister. Liebe ist das, was eine Gemeinde ausmacht. Ja, was sie unterscheidet von allen anderen Gemeinschaften und Institutionen dieser Welt. Das Liebesdefizit trifft das Herz Gottes am schwersten. Nichts bekümmert und besorgt unseren himmlischen Vater mehr, als wenn wir, seine Kinder, die erste Liebe zu ihm verlassen. Unser Gott ist ja die Liebe in Person. Er liebt uns so sehr, dass er aus Liebe zu uns alles gegeben hat, was Gott geben kann, nämlich seinen einzigen Sohn. Und diese seine brennende, kompromisslose, unvergleichliche, heilige, unsterbliche, ewige Liebe Gottes erwartet auch unsere ungeteilte, kompromisslose und brennende Gegenliebe zu ihm. Gott wird sich niemals mit weniger zufrieden geben. Als Jesus gefragt wurde, was das größte Gebot sei, hat er sehr klar und eindeutig geantwortet. Das lesen wir in Markus 12, ab Vers 29. Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Nun, liebe Geschwister, einen Gott, der die Liebe in Person ist und der von seinen Geschöpfen, von uns Menschen, nichts mehr erwartet als unsere ungeteilte Liebe zu ihm. So einen Gott gibt es in keiner Religion. Es mag in den Religionen den gerechten Gott geben, den Richtergott, den allmächtigen Gott, aber den Gott der Liebe gibt es in den Religionen nicht. Der Mensch von sich aus rechnet mit einem gerechten Gott, mit einem strafenden Gott, mit einem allmächtigen Gott, einem heiligen Gott vielleicht, aber nicht mit einem Gott, der die Liebe ist. Dieser Gott hat sich uns geoffenbart und gesagt, ich bin die Liebe. Ich erwarte von euch nichts mehr, als dass ihr mich liebt. Unser Gott, der die Liebe in Person ist, wird sich niemals mit weniger als mit meiner und deiner ungeteilten, brennenden ersten Liebe zufrieden geben. Wenn wir die erste Liebe zu unserem Herrn verlassen, dann verlieren wir auch und verlassen wir die Liebe zu unseren Mitmenschen. Beides geht immer Hand in Hand. Man kann die Menschen nicht lieben, ohne Gott zu lieben. Das ist nicht möglich. Das neue Gebot hat uns Jesus gegeben und das heißt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hat nicht gesagt, an schönen Liedern, an schönen Predigten, an einer schönen Kirche wird man euch erkennen, sondern an der Liebe wird man euch erkennen, an nichts sonst. Dann kommt die Aufforderung an die Gemeinde und Jesus sagt dieser Gemeinde, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Also, wir verlieren die Liebe von unserem Ehepartner zu unserem Ehepartner, zu unserem Freund oder auch zu Jesus Christus nicht einfach so. Wir entfernen uns davon und wir verlassen die erste Liebe. Und deswegen tragen wir dafür Verantwortung. Ja, wenn wir etwas verlieren, haben wir nicht unbedingt Verantwortung dafür, aber wenn wir etwas verlassen, ist das unsere Entscheidung. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es kann wieder alles so werden, wie es war, sagt Jesus. Wir dürfen uns niemals mit dem Verlassen der Liebe abfinden. Ein Christ, eine Gemeinde dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Aber was passiert, wenn eine Gemeinde die Aufforderung des Herrn ignoriert und nicht zurückkehrt zur ersten Liebe, nicht Buße tut? Jesus sagt es. Es passiert dann etwas Dramatisches. Wenn aber nicht, sagt Jesus, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte oder umstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wir haben schon gesagt, jede Gemeinde wird dargestellt als Leuchter. Ja? Der steht und leuchtet. Jesus hat uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber die Gemeinde braucht das Öl Gottes, um zu leuchten. Das Öl des Heiligen Geistes, um zu brennen. Und dieses Öl kommt vom Herrn, der diesen Leuchter immer wieder speist mit dem Öl seiner Liebe. Aber wenn eine Gemeinde den Herrn oder die erste Liebe zu ihrem Herrn verlässt, fehlt die Verbindung zum Herrn und das Licht dieser Gemeinde geht aus. Das Licht geht aus. Und dann ist diese Gemeinde ein umgestoßener Leuchter. Jesus sagt, ich werde ihn umwerfen, ich werde ihn umstoßen, diesen Leuchter. Ich brauche ihn dann nicht mehr. Er leuchtet nicht mehr. Dieser Leuchter qualmt und räuchert vielleicht noch, aber er gibt den Menschen kein Licht mehr. Er ist ein Stolperstein geworden für die Menschen, ein Hindernis auf der Suche der Menschen nach Gott. Was für eine Tragödie ist es, wenn eine christliche Gemeinde, wenn eine Kirche nicht mehr leuchtet und es fällt ihr gar nicht auf. Es fällt ihr nicht auf. Sie ist zufrieden mit ihrem kalten, mit ihrem leblosen Zustand. Ja, diese Gemeinde oder Kirche mag sich immer noch christliche Kirche nennen, aber sie ist bloß eine religiöse Institution. Sie ist ein umgestoßener Leuchter, verworfen von Jesus. Sie hat nur die Form, nur die Gestalt einer Gemeinde, ist aber eine leblose geistliche Leiche. Leider sind heute in unserem Land und auch darüber hinaus viele Kirchen und viele Gemeinden umgestoßene Leuchter. Anstatt Menschen den Weg zu Gott zu erleuchten, versperren sie den Menschen den Weg und vernebeln einfach die Sicht auf den Retter. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und der Weg zurück, besteht aus drei Schritten. Denke daran oder erinnere dich, sagt Jesus. Erstens, erinnere dich. Wir müssen uns erinnern. Wir müssen zurückdenken. Immer wieder fordert uns Gott dazu auf, denke an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, schreibt dazu in seinem Buch Erste Liebe, Gott leidenschaftlich lieben lernen, Folgendes. Erinnerungen an die Güte Gottes in der Vergangenheit sind lebenswichtig und unersetzlich. Versuchen Sie, einen geistlichen Schnappschuss davon einzufangen, wie diese erste Liebe aussah. Wo und wann sind Sie Jesus zum ersten Mal begegnet? Denken Sie darüber nach, wie Gott Ihr Leben veränderte, als Sie Ihre erste Liebe zu ihm erlebten. Welche Gewohnheiten machten damals Ihr Leben aus? Wie haben Sie Ihr Gebetsleben damals gestaltet? Welche Abschnitte der Bibel bedeuteten Ihnen besonders viel? Ich schlage vor, dass Sie sich ein Blatt Papier nehmen, in der Mitte eine senkrechte Linie ziehen und sich eine einfache Tabelle machen. Auf die linke Seite schreiben Sie Worte oder Sätze, die Ihre Gefühle und Erlebnisse zur Zeit der ersten Liebe beschreiben. Ganz einfache Dinge genügen schon. Rechts notieren Sie dann, inwiefern sich diese Dinge verändert haben, falls das der Fall ist. Dann, nachdem Sie darüber nachgedacht haben, lade ich Sie ein, mit Gott über die Dinge zu reden, die Ihnen aufgefallen sind. Wenn Sie dadurch Ihre Gedanken besser sammeln können, suchen Sie einen einsamen Ort auf und reden Sie laut mit Gott. Lassen Sie die Tränen fließen, wenn Sie kommen wollen. Seien Sie ganz offen zu ihm. Er kennt Sie besser als jeder andere, einschließlich Ihrer selbst. Sie können auch ein Erste-Liebe-Tagebuch beginnen und sich Ihre Gebete zu Gott jeden Tag aufschreiben. Es wird zu einem Journal Ihrer Reise zurück in seine liebenden Arme werden. Erinnern, sagt Jesus. Erinnere dich. Zweitens, tu Buße oder kehre um. Das ist der zweite Schritt zurück zur ersten Liebe. Tu Buße, kehre um. Das ist die Aufforderung des Herrn Jesus an die Gemeinde. Das muss die Gemeinde tun. Jesus kann das für sie nicht tun. Und jeder persönlich, jeder Christ persönlich muss das tun, wenn er weiß, ich habe die erste Liebe verlassen. Das ist der Schlüssel zum Neubeginn. Zum Neubeginn einer neuen Liebesbeziehung zu Jesus für dich und mich. Bill Bright ist, als er dieses Buch schreibt, 80 Jahre alt. Aber die erste Liebe zu Gott bleibt immer noch die erste Priorität in seinem Leben. Er erzählt in seinem Buch, wie Buße und Umkehr praktisch aussehen. Ich zitiere noch einmal weiter, was er schreibt. Er sagt, Gott zeigte mir den bildhaften Ausdruck des geistlichen Atmens. Er half mir zu verstehen, dass seine liebevolle Gegenwart so ähnlich wie die Luft ist, die wir atmen. Ohne sie können wir nicht leben, nicht wahrhaftig leben. Glauben Sie mir, heute verstehe ich diesen Gedanken des geistlichen Atmens besser als zuvor. Wegen meiner Lungenfibrose, er hat eine Krankheit, eine Lungenkrankheit, brauche ich fast rund um die Uhr einen Schlauch, der meinen Lungen reinen Sauerstoff zuführt. Jeder Atemzug ist kostbar. Wir leben in einer sehr verschmutzten Welt und atmen tagtäglich viele ungesunde Dinge ein. Oft gelangen durch das, was wir im Fernsehen sehen, durch die Musik, die wir hören, üble Dinge aus unserer kulturellen Umgebung in unsere geistlichen Lungen. Indem wir Zeit mit Leuten verbringen, die einen schlechten Einfluss ausüben, nehmen wir verunreinigte Gedanken in uns auf. Deshalb müssen wir die Verunreinigungen der Sünde ausatmen und die gute Luft der Vergebung und Gnade Gottes einatmen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir uns um den tieferen geistlichen Problemen den hartnäckigsten Festungen der Sünde zu begegnen, auf eine Reise intensiven Betens und Fastens begeben müssen. Das Fasten und Beten hat mich verändert. Seit ich mich 1994 verpflichtet habe, jedes Jahr für jeweils 40 Tage zu fasten und intensiv Gottes Angesicht zu suchen, ist mir vieles geschenkt worden. Insbesondere eine größere Nähe zu ihm. Bill Bright praktiziert das heute noch, er lebt noch. Seit 94 hat er sich vorgenommen, jedes Jahr mindestens 40 Tage zu fasten. Um ihre erste Liebe wieder zu erlangen, wird das auf jeden Fall unerlässlich sein, dass sie mehr und intensiver mit Gott reden. Buße tun. Und dann der dritte Schritt, neu beginnen. Tu die ersten Werke, sagt Jesus. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Bei unserem Gott können wir umkehren, Buße tun und neu beginnen. Nichts motiviert uns so sehr zum Handeln und erfüllt uns mit Tatendrang wie die erste Liebe. Nun kommt der Zwischenruf an die Gemeinden. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser Zwischenruf ist in jedem Sendschreiben enthalten. Mit diesem Zuruf macht Jesus deutlich, dass seine Briefe, seine Sendschreiben an alle Gemeinden aller Zeiten gerichtet sind. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In seiner göttlichen Weisheit hat der Herr in diesen 7 Sendschreiben alles zusammengefasst, was sein Herz bewegt im Hinblick auf seine Gemeinde. Hier erwähnt er Dinge, die ihn freuen, die er gerne in jeder Gemeinde sehen möchte, und hier erwähnt er Dinge, die ihn kränken und stören. Hier öffnet der Herr seiner Gemeinde sein Herz. Und er zeigt uns, was seine Gemeinde, seine wahre Gemeinde wirklich ausmacht. Dieser Appell des Herrn ist also zeitlos. Diese 7 Sendschreiben sind wie ein Spiegel, in den wir hineinschauen müssen, dürfen und sollen. Wir Christen, Gemeinden im 21. Jahrhundert und uns fragen sollen, wie sehen wir aus in diesem Spiegel? Was mangelt? Was fehlt? Was ist gut? Was ist richtig? Was müssen wir verändern und was müssen wir korrigieren? Leider haben viele Gemeinden, sehr viele Gemeinden und Kirchen im Laufe der Geschichte keine Ohren gehabt, um zu hören, was der Herr seiner Gemeinde sagt. Sie haben diesen Appell niemals ernst genommen. Viele, allzu viele Kirchen haben diese Botschaften des Herrn einfach ignoriert. Sie haben sie nicht beachtet. Sie haben Kirchen gebaut, sie haben Gemeinden organisiert, so wie es ihnen selbst gefiel. Oder wie es dem Zeitgeist passte oder der Tradition dieser Kirche passte, aber nicht so, wie der Herr der Gemeinde selbst seine Gemeinde sehen und bauen wollte. Und diese Kirchen und Gemeinden haben alle irgendwann aufgehört, Gemeinde Jesu zu sein. Sie wurden einfach zu umgestoßenen Leuchtern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht dem Herrn in erster Linie um die Liebe zu ihm und um die Liebe, die wir untereinander haben. Und Gott sagt, wenn das nicht vorhanden ist, tut Buße, kehrt um und kehrt zurück zur ersten Liebe. Dies ist die Botschaft, die der Herr Jesus Christus heute an mich und an dich sendet, an uns Christen im 21. Jahrhundert. Er ruft uns dazu auf, zur ersten Liebe zurückzukehren. Wie sieht es mit meiner und mit deiner ersten Liebe zu Jesus aus? In der Bibel lesen wir über unsere Zeit Folgendes im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Paulus sagt, der Geist aber sagt deutlich, dass in der letzten Zeit einige vom Glauben abfallen werden. Vielleicht bist du auch unter diesen Menschen, die dabei sind, vom Glauben abzufallen. Paulus sagt über diese Zeit im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das ist die Beschreibung unserer Zeit. Leider der Mehrheit der Christenheit in unseren Tagen. Jesus hat gesagt, dass vor seinem Wiederkommen eine verheerende Entwicklung in der Christenheit stattfinden wird. Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, sagt Jesus, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wie sieht es aus mit meiner und mit deiner ersten Liebe zu dem Herrn? Hast du sie verlassen? Ist sie erkaltet? Gilt dein Interesse mehr dem Vergnügen als Gott? Jesus ist heute hier und bietet dir Vergebung und einen Neuanfang an. Er stellt dir heute die gleiche Frage, die er Petrus nach seiner Verleugnung gestellt hat. Hast du mich lieb? Das ist nicht erstaunlich? Keine andere Frage, kein anderer Vorwurf. Hast du mich lieb? Beantworte heute diese Frage einfach ehrlich vor deinem Herrn. Und wenn du gemerkt hast, ich habe die erste Liebe verlassen, dann höre, was der Herr dir sagt. Tu Buße, kehr zurück zur ersten Liebe. Als letztes spricht der Herr die Belohnung an die Gemeinde aus und sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und wir wissen, mitten in diesem paradiesischen Garten, im Garten Eden, am Anfang der Geschichte der Menschheit, standen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vom Baum der Erkenntnis sollten Adam und Eva nicht essen. Das war die einzige Ausnahme. Weil sie trotzdem von dem Baum gegessen hatten und damit Gott ihr Misstrauen ausgedrückt haben und dem Satan gefolgt sind, wurden sie aus dem Paradies vertrieben und der Zugang zum Baum des Lebens wurde ihnen versperrt. Von dem Baum des Lebens zu essen bedeutet Unsterblichkeit, ewiges Leben zu erlangen. Nun wird jetzt den Überwindern, das heißt denen, die am Glauben an Jesus Christus bis zum Ende festhalten, die nicht von Jesus abweichen, die ihm nicht absagen, die den Glauben nicht aufgeben, ihnen wird zugesichert, dass sie vom Baum des Lebens essen werden. Und am Ende des Buches darf Johannes einen Blick in den Himmel werfen. Dort steht der Baum des Lebens und er sieht diesen Baum des Lebens und er sagt uns Folgendes. Er sagt uns Folgendes, Offenbarung 22 von Anfang. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Und an beiden Seiten, Ufern des Stromes, wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Das ist die Einladung und die Zusicherung des Herrn. Er sagt, wer überwindet, wer am Glauben festhält, wer sich von mir nicht trennt, der wird von diesem Baum des Lebens essen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Amen.